Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Al Capone hätte vielleicht eine bessere Zukunft haben können, wenn er nicht der Schule verwiesen worden wäre. Zumindest jedoch eine sehr andere. Der Sohn italienischer Einwanderer schloss sich schon in jungen Jahren einer Straßenbande an und wurde innerhalb von nur 10 Jahren zum größten und mächtigsten Gangsterboss der USA. Für viele ist der Verbrecher weit mehr als sein Beruf. Ein Wohltäter für die Gemeinde. Manche sagen sogar, dass er mehr für die Bürger von Chicago getan hat als der Staat selbst. Servus.
Hallo.
Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer.
Und mein Name ist Leopold Thorisser.
Und du warst vor ungefähr einem Jahr zum letzten Mal da.
Mhm.
Und ich weiß, dass deine Fans sich schon freuen werden, deine Stimme wieder zu hören.
Meine Fans?
Ja.
Wer ist das?
Wir werden sich schon wieder melden. Freut mich sehr, dass du da bist. Und wir heute über einen mal nicht so grauslichen, brutalen Fall sprechen können. Ich weiß gar nicht mehr, worum es das letzte Mal mit dir gegangen ist. Hätte ich jetzt nachschauen müssen. Weißt du noch?
Ah, diese verschwundene, dieser ungelöste Verschwindungsfall.
Einer von vielen, die ich habe.
Ja, da ist eine Dame verschwunden in New York am helllichten Tage.
Ah ja, genau, genau.
Aktenzeichen XY ungelöst.
Mhm. Du kennst dich ja ein bisschen aus, so geschichtlich, weil du das ja ein bisschen studiert hast.
Genau, beides stimmt. Ich kenne mich ein bisschen aus, weil ich es ein bisschen studiert habe.
Na, Archäologie ist ja eigentlich dein Studium gewesen.
Mhm. Aber ich bin beruflich in letzter Zeit eher historisch unterwegs.
Ah ja, na schauen. So gut kennen wir uns. Und ja, genau, da habe ich gedacht, das passt doch wunderbar zu diesem Fall. Und außerdem passt dieser Fall ganz wunderbar in diese Zeit des Jahres, weil bald ist Valentinstag.
Ich habe schon gehabt, Fasching, man kann sie verkleiden.
Das ist gleichzeitig. Dieses Jahr ist es gleichzeitig, was überhaupt nicht zusammenpasst, finde ich. Beim einen besäuft man sich und beim anderen trinkt man schick ein Gläschen Rotwein. Und dann
ja, es kann ja fließend ineinander übergehen. Ne?
Ja, wenn man mag. Bist du bereit? Soll man loslegen?
Ich bin bereit.
Italien war aufgrund der schlechten Wirtschaftslage von einer massiven Auswanderungswelle betroffen. Schätzungsweise 14 Millionen Italiener verließen zwischen 1876 und 1915 ihre Heimat, die meisten davon aus dem armen Süden des Landes. Hauptziele waren Brasilien, Argentinien und die Vereinigten Staaten von Amerika. Warum war das so? Ein kurzer geschichtlicher Ausflug. Mit der Einigung Italiens Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das feudale System, das im Süden seit dem Mittelalter überlebt hatte, zerschlagen. Der Zusammenbruch des Feudalismus und die Neuverteilung des Bodens führten allerdings nicht zwangsläufig dazu, dass die Kleinbauern im Süden über eigenes Land verfügten oder überhaupt Land, das sie bearbeiten und gewinnbringend nutzen konnten. Da das Land unter den Erben aufgeteilt wurde, wurden die Parzellen immer kleiner, viele standen überhaupt vor dem Nichts. Jahrzehntelange Unruhen hatten Chaos und Armut hinterlassen. Die Bauern im überwiegend armen, meist ländlichen Süden hatten wenig Hoffnung, dass sich ihr Schicksal wenden würde. Dann kam die Nachricht vom amerikanischen Wohlstand, die klang unfassbar gut. Und da der transatlantische Transport immer erschwinglicher wurde, stiegen viele auf Schiffe, um in Übersee neues Glück zu finden.
Ja, ein Versprechen, das für die meisten auch damals schon nicht gestimmt hat, ne?
Genau, ich denke da immer an Feivel, den Mauswanderer, der von dem Land träumt, in dem Käse auf den Bäumen wächst.
Ich glaube, den habe ich nie gesehen, den Mauswanderer, aber ich kann mich gut erinnern.
Ja.
Nein, ich finde es interessant und ich glaube, die meisten Leute haben das nicht so am Schirm. Viele der europäischen Nationalstaaten hat es vor dem 19. Jahrhundert nicht gegeben und vor allem erst vor der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht gegeben. Das waren alles verstreute Fürstentümer. Das hat erst mit den Koalitionskriegen gegen Napoleon begonnen, dass sie diese Fürstentümer zusammenschließen, beziehungsweise zwangszusammengeschlossen wurden teilweise.
Also auch wenn man von Deutschland spricht, das gab es ganz lange nicht.
Ganz lange waren das verschiedene kleine Fürstentümer.
Mhm. Diese neue Generation italienischer Einwanderer unterschied sich deutlich von denen, die vor ihnen gekommen waren. Wenn es sich zuvor hauptsächlich um norditalienische Geschäftsleute und Handwerker gehandelt hatte, war die überwiegende Mehrheit nun Arbeiter und Bauern. Nicht alle sind geblieben. Innerhalb von 5 Jahren sind zwischen 30% und 50% dieser Einwanderergeneration nach Italien zurückgegangen.
Zur Mama.
Ja. Aber auch die, die blieben, hielten in der Regel engen Kontakt zu ihrer Familie in der alten Heimat und arbeiteten hart, um Geld nach Hause schicken zu können. Im Jahr 1896 schätzte eine Regierungskommission für italienische Einwanderung, dass italienische Einwanderer jedes Jahr zwischen 4 und 30 Millionen Dollar nach Hause schickten oder mitnahmen und dass, ich zitiere, die deutliche Zunahme des Wohlstands in bestimmten Teilen Italiens direkt auf das in den Vereinigten Staaten verdiente Geld zurückgeführt werden kann.
Ja.
Die meisten dieser italienischen Einwanderer kamen an einem Ort an, von dem du bestimmt schon mal gehört hast, und ihr natürlich auch, Ellis Island. In den 1880er Jahren waren es 300.000, in den 1890er Jahren 600.000 und im darauffolgenden Jahrzehnt mehr als 2 Millionen. Bis 1920 waren mehr als 4 Millionen Italiener in die USA gekommen und machten schon mehr als 10% der im Ausland geborenen Bevölkerung des Landes aus. Und eine dieser italienischen Einwandererfamilien ist die von Gabriele Capone.
Was sind das jetzt für Menschen, die die Eltern von einem der berüchtigsten Verbrecher der Welt sind?
Die Capones sind eine ganz normale Familie.
Eine ganz normale Familie.
Ja, nett, nicht sonderlich auffällig, schon gar nicht wegen irgendwas Schlechtem. Eltern und Kinder stehen sich nahe und die Eltern haben nichts mit der organisierten Kriminalität zu tun. Hatten sie in der Heimat schon nicht und jetzt in Brooklyn fangen sie das auch nicht an. Als sie 1894 ihren Heimatort Castellammare di Stabia, das liegt gleich bei Pompeji, also etwas südlich von Neapel, verlassen und in New York ankommen, ist Gabriele 30. Seine Frau Teresina oder Teresa ist 27 und sie bringen ihre beiden Söhne mit, den 2-jährigen Vincenzo und das Baby Raffaele. Zusammen mit tausenden anderer Italiener zieht Familie Capone nach Brooklyn. Ihre Wohnung in der Navy Street 95 liegt in der Nähe der Marinewerft. Hier ist es laut und nicht gerade ungefährlich. Das ist immer so, zumindest in alten Zeiten. Was nah am Hafen ist, ist keine so sichere, gute Gegend. Da gibt es sehr viel Sexarbeit.
Gesindel.
Alkohol. Nein.
Ja. Oder genau. Das mögliche Gesindel.
So war das. Da Gabriele lesen und schreiben kann, zumindest auf Italienisch, aber das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung, um eine neue Sprache zu lernen, kann er in einem Lebensmittelgeschäft anfangen zu arbeiten. Er ist gelernter Friseur und will darauf sparen, seinen eigenen Friseursalon zu eröffnen. Teresa beginnt als Näherin, obwohl sie bereits 2 Kinder haben und das dritte schon auf dem Weg ist. Salvatore kommt 1895 zur Welt und ihr 4. Sohn ist dann der erste, der nicht nur in der neuen Welt geboren, sondern auch gezeugt wurde. Er kommt am 17. Januar 1899 zur Welt und erhält den Namen Alfonso Gabriele.
Wie mein Opa, 1899er.
Ja?
Ja.
Na schau. Innerhalb der Familie werden die Kinder bei ihren italienischen Namen genannt, aber draußen nennen sie sich bei amerikanisch klingenden. Aus Vincenzo wird James, Raffaele wird Ralph, Salvatore nennt sich Frank und Alfonso wird kurz Al genannt. Ihm folgen noch 5 weitere Kinder. Ermina Rose, die im Alter von 1 Jahr stirbt, Amadeo Ermino, genannt John, Umberto, genannt Albert John, Nicholas Matthew und Mafalda.
Wie wird aus Umberto Albert John?
Das musst du die Capones
das
fragen.
Das ist schon spannend.
Aber wenn man sich einen Namen wünschen kann, warum nicht gleich was anderes?
Mafalda habe ich noch nie gehört, den Namen.
Nein, ich finde, das klingt sehr schön.
Ja.
Ein bisschen alt und sehr schön. Er trägt übrigens den Spitznamen Spaghetti. Aber nicht, weil er Italiener ist, ich meine, das sind sie alle, sondern weil ihm ständig die Nase läuft. Er hat als Kind schon eine chronische Sinusinfektion und darf sich erst 1929 über eine OP freuen, die das beheben soll. John Kobler beschreibt die Atmosphäre des Viertels, in dem sie leben, in The Life and World of Al Capone so.
Das Leben in dem Viertel, in dem Al seine ersten 10 Jahre verbrachte, war hart. Aber niemals eintönig, niemals stillstehend. Horden zerlumpter Kinder verliehen den Straßen eine explosive Lebendigkeit. Wenn sie Stickball spielten, dem Verkehr auswichen, sich prügelten oder grölten. Während ihre Mütter, dunkle, schwergewichtige Frauen, hin und her eilten und auf dem Kopf Körbe mit Vorräten für tägliche Mahlzeiten balancierten. Obst- und Gemüsewagen, die Rad an Rad standen, bildeten ein helles, duftendes Durcheinander entlang des Bordsteins. Die Feuerleitern, die ein eisernes Band über die Fassaden der gedrungenen Mietskasernen bildeten, bebten und zitterten, wenn die L-Züge dicht hinter ihnen vorbeirauschten.
Al besucht die Volksschule, aber die Ausbildung, die die Kinder da erhalten, lässt zu wünschen übrig. Generell ist es so, dass viele Einwanderer von ihren Kindern erwarten, so schnell wie möglich die Schule wieder zu verlassen, um zum Broterwerb der Familie beizutragen. Aber sie werden auch oft von nur 16-jährigen irisch-katholischen Mädchen unterrichtet, die also gar nicht so viel älter sind als ihre SchülerInnen.
Was?
Ja, es kommt oft vor, dass ein Streit in eine Prügelei ausartet. Nicht nur unter den Schülern, sondern auch zwischen ihnen und ihren komplett überforderten LehrerInnen. So ein Streit eskaliert, als Al 14 ist. Die Lehrerin, die möglicherweise nur 2 Jahre älter ist als er, weiß man nicht so genau, schlägt ihn. Er schlägt zurück und wird der Schule verwiesen. Danach nimmt er viele kleine Jobs an, unter anderem als Verkäufer in einer Munitionsfabrik, einer Kegelbahn und einer Buchbinderei. Und er wird Teil einer oder mehrerer Jugendbanden, wo er dann in die Welt der Kriminalität eingeführt wird.
Ist es in New York normal, so als Einwandererbub, dass man da Teil einer Bande ist?
Wenn man West Side Story gesehen hat, hat man schon das Gefühl. Und ja, zu der Zeit ist das ziemlich normal. Es sind halt Gruppen von Jungs, die zusammen abhängen. Es gibt nicht viel Freizeitangebote für sie, schon gar nicht, wenn man kein Geld hat. Also schaffen sie sich die Unterhaltung selbst.
Mhm.
Alkohol, Vandalismus, Zigaretten, Glücksspiel, Raufereien. Was man halt so machen kann, wenn man sonst nicht viel zu tun hat. Aber das bedeutet nicht, dass sie zwangsläufig kriminell werden. Ist ja heute auch nicht so. Al geht auf Partys, zu gesellschaftlichen Veranstaltungen, ist im Burschenclub der katholischen Kirche seiner Gemeinde aktiv und treibt Sport. Also er wurde nicht mit einer Waffe in der Hand geboren und seine Laufbahn hätte auch eine ganz andere werden können, wie man an manchen seiner Geschwister sehen kann.
Und wenn man sie jetzt inspirieren will am sportlichen Programm von Al Capone, was hat er so für Sport betrieben? Weiß man das?
Baseball.
Baseball?
Ja. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Als Familie Capone, oder jetzt nennen sie sich eben Capone, umzieht von der Navy Street an den Garfield Place, sind es nur ungefähr 45 Minuten Fußmarsch, was in einer Stadt wie New York nichts ist, aber es ist halt eine ganz andere Gegend, mit ganz anderen Leuten. Unweit ihres neuen Zuhauses hat Johnny Torrio sein Büro.
Wer ist dieser Johnny Torrio?
Johnny, oder eigentlich Donato Torrio, stammt aus Irsina, einer Gemeinde in der Region Basilicata.
Die Basilicata, die Kornkammer Italiens, mit der höchsten Kindersterblichkeit in der damaligen Zeit.
Ist das so?
Ja.
Wow.
Aber wunderschön.
Dass ich dich eingeladen habe.
Wunderschön dort. Ich war dort schon mal.
Na, schau an. Als er 2 Jahre alt ist, stirbt sein Vater und seine Mutter wandert mit ihm in die USA aus. Das ist 1894. Als Teenager wird Johnny Anführer der James Street Gang und mit seinem Geschäftssinn und Sinn fürs Kriminelle zieht er die Aufmerksamkeit von einem anderen Gangster auf sich, Paolo Antonio Vaccarelli, besser bekannt als Paul Kelly. Warum der Italiener sich dann einen irischen Namen gegeben hat, weiß man nicht.
Vielleicht, weil die Polizisten alle Iren waren.
Das ist natürlich gut möglich. Paul ist der Anführer der Five Points Gang, die in Lower Manhattan für ihre besondere Brutalität bekannt ist. Kämpfe bis zum Tod sind keine Seltenheit. Paul selbst ist Boxer. Trotzdem ist er auch für seine Kultiviertheit und seine freundlichen Umgangsformen bekannt. Er gilt als Vater des organisierten Verbrechens in Amerika und erster moderner Unterweltboss. 1912, auf dem Höhepunkt seiner kriminellen Karriere, wird er von der New York Times als vielleicht erfolgreichster und einflussreichster Gangster in der Geschichte New Yorks bezeichnet. Paul Kelly findet also Johnny Torrio gut, auch wenn der noch auf der anderen Seite des East River tätig ist. 1905 schließt Johnnys Bande sich daher Pauls an und nennt sich in Five Points Juniors um. Hinter ganz legalen Geschäften versteckt er Glücksspiel, Kreditwucher, Opiumhandel, Entführungen und Prostitution. Er erhält den Spitznamen der Fuchs und gibt sich als Gentleman, der es ganz offensichtlich geschafft hat. Dadurch wird er ein Vorbild für viele der Burschen in der Gemeinde. Und er beschäftigt ja auch viele von ihnen. Al Capone verdient sich zum Beispiel ein Taschengeld, indem er Botengänge für Johnny the Fox Torrio erledigt. Al schaut sich bei ihm ab, dass es wichtig ist, nach außen hin ein respektables Leben zu führen und Arbeit und Privatleben zu trennen. Immer schön den Schein aufrechterhalten. Er bleibt auch selbst für seine Eltern ein guter Junge, wohlerzogen und gesellig und ist mit seinen Brüdern beim Young Men's Christian Council ihrer Kirche tätig. Also sowas wie das YMCA. Und jetzt kommen wir nochmal auf den Baseball zu sprechen. 1916 bis 18 spielt Al sogar mit seinem 5 Jahre älteren Bruder Ralph semi-professionelles Baseball.
Ah.
Gibt es einige Zeitungsartikel, wo drüber gesprochen wird, wie toll er im Baseball ist.
Also er kann nicht gleichzeitig im Ersten Weltkrieg sein und Baseball spielen. Er behauptet ja später, dass er gedient hat in der Armee.
Ja, das stimmt nicht. Hm? Nein, er ist nie in Europa.
Hm.
Oder schon gar nicht im Ersten Weltkrieg, nein. Nur sein ältester Bruder ist dort.
Mhm.
Nun kommt eine weitere Figur ins Spiel, Francesco Ioele. Der später als Frankie Yale besser bekannte junge Mann kommt 1901 im Alter von 8 Jahren mit seiner Familie aus Kalabrien nach New York. Er wird ein Dieb und furchteinflößender Faustkämpfer, den der 10 Jahre ältere Johnny Torrio unter seine Fittiche nimmt. Als Johnny nach Chicago zieht, um in das kriminelle Geschäft seines Onkels einzusteigen, übernimmt Frankie die Führung in New York. Schutzgeldeintreibung und der Handel mit Eis, der in einer Zeit vor Kühlschränken unglaublich wichtig war, sind seine Steckenpferde. 1917 eröffnet Frankie Yale die Bar Harvard Inn in Coney Island. Natürlich, ein Typ, der sich Yale nennt, hat dann das Harvard Inn. Und beschäftigt hier den 18-jährigen Al Capone als Barkeeper/Türsteher. Hier ist es auch, wo Al sich seine berühmten Narben im Gesicht zuzieht.
Als Türsteher.
Als er nämlich zwei junge Leute an ihrem Tisch bedient, lehnt er sich zu dem Mädel und sagt, Schätzchen, du hast einen tollen Arsch und das meine ich als Kompliment.
Na schau, er hat es wenigstens erklärt auch noch zusätzlich dann.
Naja, das ist schon nicht so toll, wenn das heute irgendwie irgendjemand zu mir sagt. Damals schon gar nicht.
Ja.
Ihr Bruder findet diese Formulierung, diese Art der Anbahnung nicht angemessen. Er springt auf und verpasst dem frechen Kerl eine. Der will sich das wiederum nicht gefallen lassen und schließlich zieht der Bruder, selbst ein kleinerer Gangster, schnell ein Taschenmesser. Er zieht auf den Hals, ist aber selbst schon ziemlich im Öl, also betrunken, weswegen er Al nur, in Anführungszeichen, das Gesicht zerschneidet, die linke Wange. Er muss mit mehreren Stichen genäht werden. Die Wunden verheilen zwar gut, aber es bleiben Narben zurück, woraufhin seine Kollegen ihm den Namen Scarface verpassen.
Das kennen wir.
Say hello to my little friend. Zitat aus dem Film Scarface.
Ja, den habe ich, glaube ich, nie gesehen.
Na, wird's Zeit.
Bildungslücken.
Dieser Streit erreicht über Lucky Luciano, einen weiteren italo-amerikanischen Gangsterboss, Frankie Yale, der dafür sorgt, dass sich Al bei dem, der ihm das Gesicht zerschnitten hat, entschuldigen muss. Daraus lernt er, dass er sich besser zusammenreißen sollte. Es kann von Vorteil sein, sein Temperament zu zügeln, wenn's nötig ist.
Ist er auf diesen Typen später noch einmal zurückgekommen?
Tatsächlich, aber nicht so, wie du wahrscheinlich meinst.
Ja.
Er hat ihn dann beschäftigt.
Was?
Ja, er hat ihn dann später eingestellt.
Verrückt.
Weiß jetzt nicht mehr genau, ob als Bodyguard oder irgendwie als kleinerer Läufer oder irgendwas, aber ja.
Ich bilde mir ein, dass er sich für seine Narbe irgendwie geschämt hat, also dass er gern von der anderen Seite fotografiert worden ist.
Ja, ja. Und er hat das auch nicht gern gehabt, dass man ihn Scarface genannt hat.
Ja.
Nur circa 3 Wochen nach diesem Zwischenfall steht Al schon vor dem Traualtar mit einer blonden Irin namens May Josephine Coughlin. Die 2 Jahre ältere May stammt aus einer Familie der Mittelschicht und es ist schwer vorstellbar, dass ihre Eltern es wirklich gut gefunden haben, dass sie einen wie ihn heiratet. Also schon auch allein deswegen, dass sie halt Mittelschicht ist und er eher Unterschicht. Sie ist Irin, er ist Italiener. Da hat man sich nicht so vermischt unbedingt.
Ja, aber es fängt beides mit Iren, Irland, Italien.
Es ist auch beides europäisch, aber sehr unterschiedliche Sprachen. Aber es bleibt halt auch kaum etwas anderes über, weil sie wenige Tage vor der Hochzeit sein Kind zur Welt bringt.
Ah.
Und da muss man natürlich heiraten zu der Zeit. Heute zum Glück nicht mehr. Sie nennen es Albert Francis Capone und sagen aber Sonny zu ihm. Sonny.
Der kommt mir auch bekannt vor, der Name aus dem Paten. Der heißt da der älteste Sohn.
Mhm. Al Capone kommt tatsächlich auch im Paten vor. Aber so als, ein bisschen als Randfigur. Das Kind leidet unter Schwerhörigkeit. Speziell auf der linken Seite verliert er noch als kleines Kind fast sein gesamtes Hörvermögen. Was daran liegen könnte, dass Al nicht besonders treu war und Syphilis mit nach Hause gebracht hat.
Ey.
Vielleicht ist das mit der Syphilis aber auch erst später und der Hörverlust hat einen anderen Grund, das weiß man nicht so genau. Ist zum Glück auch egal. Mit Frau und Kind soll Al nun laut mancher Quellen einen Job als Buchhalter für ein ganz legales Business angenommen haben, und zwar in Baltimore. Aber der Inhaber der Seite myalcaponemuseum.com ist sicher, dass das nicht wahr sein kann, sondern dass Al, May und Sonny in New York bleiben, bis Johnny Torrio, Als früherer Mentor, ihn einlädt, zu ihm nach Chicago zu kommen und ihn dort in seinen Geschäften zu unterstützen. Möglichkeiten gibt es genug. Glücksspiel, Bordelle, illegaler Alkohol.
So, aber jetzt kommt ja was ganz Blödes auf die amerikanische Gesellschaft zu.
Mhm.
Und zwar die Prohibition. Was passiert da?
Genau, also die beginnt 1920, beziehungsweise in einigen Staaten hat man sie vorher schon eingeführt, aber 1920 wird sie in den ganzen USA Gesetz. Bedeutet, dass der Verkauf von alkoholischen Getränken streng verboten ist und geahndet wird. Da habe ich auch ein paar lustige Fakten für dich. Zwar gehen Erkrankungen wie Leberzirrhose zurück, aber durch das Alkoholverbot steigt die Kriminalität unwahrscheinlich an. Es steigt auch die Anzahl von Autounfällen, was aber auch damit zusammenhängt, dass es einfach mehr Leute gibt mit Autos und die alle nicht fahren können. Allein von 1920 bis 21, also gleich nach der Einführung, steigt die Kriminalität um 24%. Und sie nimmt in den ganzen 20ern weiter stark zu.
Das ist aber dann Kriminalität, die mit Alkohol zu tun hat, oder?
Ja, dazu gehört natürlich auch die organisierte Kriminalität. Über ein paar Gestalten, von denen sprechen wir ja heute. Al Capone und Johnny Torrio zum Beispiel bauen eine große Alkoholindustrie auf mit unverschämt hohen Preisen. Einfach, weil sie können und die Nachfrage immer gegeben ist.
Liquor.
Lecker Liquor, ja. Also Delikte, die in Bezug zu Alkohol stehen, ist jetzt nicht, dass die Leute wütender werden, weil sie keinen Alkohol mehr trinken, sondern es ist eben eher, dass die Leute illegal Alkohol trinken und deswegen dann festgenommen werden. Und eben diese organisierte Kriminalität.
Ja, Inspektor, ich habe nur eine Tablette genommen. Bestimmt nichts getrunken. Na, Alkohol mögen alle, sogar die Tiere lieben Alkohol. Wenn in Afrika die Marulas reif sind.
Wollte ich gerade sagen. Ja. Dann fressen es die Elefanten und sind total bumm zu.
Die Tiere sind aber total geil drauf. Ja? Die kommen da alle zusammen und feiern eine große Party. Kann man dann betrunkene Giraffen sehen.
Oh.
Ja.
Warum nicht?
Das ist sehr unterhaltsam. So.
Zurück zum Text.
Ja.
Auch wenn oft die Rede davon ist, dass Al schon ab 1919 fix in Chicago lebt, mit Sicherheit ist er erst ab 1921 dort an Johnnys Seite. Johnnys angeheirateter Onkel Vincenzo, Big Jim Colosimo, hat Johnny nämlich zu seinem Stellvertreter gemacht, hält aber nichts davon, in den Alkoholschmuggel einzusteigen, was für den Jüngeren der einzig logische und zukunftsträchtige Weg ist. Besonders da sie um die 100 Bordelle besitzen. Schnaps passt da wirklich sehr gut ins Bild. Wobei Johnny dafür bekannt ist, weder zu trinken noch zu rauchen, zu fluchen oder seine Frau zu betrügen. Er ist einfach ein guter Ehe- und Geschäftsmann und versteht, dass es hier ordentlich was zu holen gäbe. Aber Big Jim ist dagegen und lässt sich auch noch von Johnnys Tante scheiden.
Der heißt Big Jim Colosimo.
Ja.
Das ist sehr groß. Passt ein großer sehr gut zusammen. Name.
Und so kommt es, dass Big Jim Colosimo am 11. Mai 1920 beim Verlassen eines seiner Restaurants erschossen wird.
Huch! Von wem?
Das könnte Frankie Yale gewesen sein oder eventuell auch Al Capone. Es wird aber keiner von ihnen angeklagt. Die Ex-Frau könnte auch hinter dem Plan gesteckt haben, ihn zu entfernen. Ich glaube, dass er sofort eine andere geheiratet hat, ist vermutlich nicht sonderlich gut angekommen, selbst wenn sie ihn auch nicht mehr wollte.
Mhm.
Man fühlt sich dann doch vielleicht in seiner Ehre ein bisschen gekränkt. Mhm. Wie dem auch sei, so wird Johnny the Fox Torrio vom Unterboss zum Capo. Er ist in der Lage, das riesige, mehrere Millionen Dollar schwere Geschäft, das er für und mit Big Jim aufgebaut hatte, zu behalten. Da die Prohibition das Geschäft stark ankurbelt, beaufsichtigt er mehrere hundert Bordelle, Spielhöllen und Speakeasies, also Flüsterkneipen, diese illegalen Kneipen, und holt eben seinen alten Freund Al an seine Seite. Zu dieser Zeit sind auch viele andere Banden in Chicago aktiv. Johnny hat keine Lust darauf, in Bandenkriege hineingezogen zu werden und schafft es 1923, mehrere rivalisierende Verbrechergruppen zu einem stadtweiten Kartell zusammenzuschließen. Bald ist Al der Unterboss und leitet während Johnnys Abwesenheit die Geschäfte zu dessen höchster Zufriedenheit. Die Iren liefern kanadischen Whisky, die Familie Jenner aus Sizilien den Gin, Cognac und selbstgebrannten Whisky und von Johnny kommt das Starkbier. Es ist ein unglaubliches Geschäft, was sie da machen. Allein mit dem Bier soll Johnny in einem Jahr 12 Millionen Dollar verdient haben.
Ich finde es schön, wie da alle zusammenhelfen. Ne? Von den einen kommt der Whisky, von den anderen der Gin.
Ja, aber Italiener, also die Southside Gang und Iren, die Northside Gang, die vertragen sich trotzdem nicht so sehr. Da gibt es dann später noch ein Geschichtel dazu.
Okay.
Al kauft für sich und seine Familie ein hübsches Häuschen in einer netten Gegend der Stadt und holt seine Mutter und Geschwister dazu. Der Vater ist 1920 gestorben. Sein offizieller Job ist Antiquitätenhändler und er ist immer darum bemüht, die Fassade der Seriosität und Ehrbarkeit aufrechtzuerhalten. Nichtsdestotrotz steigen seine Brüder Frank und Ralph mit ins Business ein. Johnny, Al und ihre Handlanger beschließen, die Macht in dem Vorort Cicero vollständig zu übernehmen, also Verwaltung und Polizei einfach zu kaufen und einen Großteil ihres Geschäfts dorthin zu verlegen. Dieser Eroberung widersetzt sich kaum jemand. Nur ein kämpferischer junger Journalist der Cicero Tribune namens Robert St. John schreibt so oft er kann über Al Capones Schläger in der Stadt, was schließlich dazu führt, dass die Vorwahlen in Gefahr sind. Und dann hätte er das ganze Geld dafür völlig umsonst ausgegeben. Aber Frank hat die Zügel fest in der Hand. Nur, dass er nicht so gerissen ist wie sein Bruder. Um die politische Kontrolle der Bande über Cicero zu sichern, schickt er Mitglieder der Southside Gang mit Maschinenpistolen und abgesägten Schrotflinten in die Wahllokale, um sicherzustellen, dass die Anwohner auch richtig wählen. Also in ihrem Sinne richtig.
Mhm, ja, mit Inspiration quasi.
Mhm. Unkooperative Herren werden angegriffen und daran gehindert, ihre Stimme abzugeben. Frank lässt außerdem mehrere Wahlkampfmitarbeiter angreifen, wobei einem von ihnen in beide Beine geschossen und er zusammen mit 8 anderen entführt und erst nach dem Wahltag wieder freigelassen wird.
Jesus!
Ja, das ist dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Frank Capone geht gerade die Straße hinunter, als ein Konvoi auf ihn zukommt. Dutzende Chicagoer Polizisten in Zivil springen mit gezogenen Waffen aus ihren Autos. Er zieht seinen Revolver und wird in Sekundenschnelle von Kugeln durchlöchert. Die Polizei spricht von Notwehr.
Wow.
Und denkt mir, wenn sie ihre Uniformen angehabt hätten und in ordentlichen Polizeiautos dahergekommen wären, hätte er vielleicht nicht sofort seinen Revolver gezogen. Es könnte sein, dass das sehr gut überlegt war.
Ja, bei diesen Gangster-Geschichten, wie zum Beispiel bei Bonnie und Clyde, das war sehr darauf ausgelegt, dass die Leute nicht mehr lebend diesen Ort verlassen.
Kommt vor. Frank Capone erhält ein opulentes Begräbnis. Allein die Blumen kosten $20,000. Den Trauerfeierlichkeiten wohnen mehrere Dutzend Polizisten bei, aber Al weiß, er muss einen kühlen Kopf bewahren.
Als Provokation oder wie?
Entweder als Provokation oder auch um zu schauen, ob jetzt da nicht noch mehr herumgeballert wird.
Ob er nicht wieder aufersteht.
Na, das nicht, der was durchsiebt. Das ist ganz klar. Der aus Krakau stammende deutsche Jude Jake, genannt Greasy Thumb Guzik, ist mit seinem Bruder Harry zusammen in der Southside Gang aktiv im Geschäft mit Dingen wie Zuhälterei, Zwangsprostitution und Schutzgelderpressungen. Aus irgendeinem Grund freunden Al und Jake sich miteinander an und Al erledigt sogar einen Mann für Jake, weil Jake will irgendwie nicht schießen, will niemanden töten. Es ist ein Kleinkrimineller, der Jake beleidigt und verprügelt hatte, nachdem der ihm einen Kredit verweigert hatte. Al versucht, die Angelegenheit zu klären, wird aber als Spaghettifresser beschimpft. Ich meine, klar, man kann aus allem ein Schimpfwort machen. Ich persönlich esse sehr gern Spaghetti.
Ja. Naja, aber mehr brauchst du nicht, ne?
Also, ja.
Fresser, Genießer, nicht? Italiener sind ja Connoisseure.
Richtig, vielleicht lag es daran. Und daraufhin entleert er das Magazin seines Revolvers in diesen Kerl. Augenzeugen haben plötzlich keine Erinnerung mehr an diesen Abend, was es unmöglich macht, ihn zu verurteilen.
Vielleicht so ein Schnapsel trunken oder so. Eins, zwei, drei.
Du, man hat plötzlich doch die Augen zugehabt.
Ja, oder es war relativ dunkel im Speakeasy.
Ja. Dennoch ist es jetzt erstmal aus mit der diskreten Anonymität, soweit die bis dato noch gegeben war. Im Alter von 25 Jahren, nach nur 4 Jahren in Chicago, ist er mächtig und wohlhabend. Dafür ist er aber auch Zielscheibe für Gesetzeshüter und rivalisierende Gangster gleichermaßen. Und wenn wir ehrlich sind, das nächste üppige Gangsterbegräbnis, dem er beiwohnt, könnte genauso gut sein eigenes sein.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dean O'Banion, ein irischstämmiger Mann, der nicht nur für seine Fähigkeiten im Alkoholschmuggel, sondern auch seine wunderbaren Blumengestecke bekannt ist. Ja, weil ja, wirklich, bei ihm kaufen die meisten Gangster ihre Blümchen für Frauen und Begräbnisse. Du lachst, aber es ist so. Dean ist zwar ein chronisch fröhlicher Grinser, aber er hat auch eine sehr kurze Lunte. Einmal schießt er zum Beispiel aus einem nichtigen Grund einen Mann mitten in einer Menschenmenge nieder. Es ist 1924 und Dean wird langsam zu einem Problem. Vor allem als Dean und die Familie Jenner, die eigentlich beide mit Johnny Torrios Outfit zusammenarbeiten, Streit miteinander anfangen.
Outfit? Das klingt mehr nach Kleidung?
Ja, das bezeichnet aber das italoamerikanische Mafia-Syndikat in Chicago. Es ist Teil der größeren italienisch-amerikanischen Mafia und agiert gleichberechtigt mit den Five Families aus New York. Das sind also die beiden großen Syndikate im sogenannten National Crime Syndicate. Einer der Gründer sozusagen ist heute schon vorgekommen. Das war Big Jim Colosimo und dessen Nachfolger sind Johnny Torrio und Al Capone.
Mhm. Aber Al Capone und der Johnny Torrio quasi in der Rangordnung.
Ja, genau. Zumindest zuerst.
Mhm.
Also wenn jetzt von Outfit die Rede ist, dann meine ich keinen Anzug, kein hübsches Kleidchen mit Schuhen und passender Tasche, sondern die Mafia aus Chicago. Als sich also Nord- und Südseite wegen der Vorherrschaft im illegalen Alkoholhandel in die Haare kriegen, bietet Dean an, seinen Anteil zu verkaufen und nach Colorado auszuwandern, weil, ja, ist ziemlich weit weg. Aber als Johnny und seine Männer zum Treffpunkt kommen, geraten sie mitten in eine Razzia hinein und werden festgenommen. Dean hatte sie gelinkt und dadurch auch sein eigenes Schicksal besiegelt. Ein halbes Jahr später stirbt eine wichtige politische Figur, die natürlich mit Torrio in Verbindung steht, und ganz klar werden bei Dean O'Banion in Schofield's Flowers die Blumen für das Begräbnis bestellt. Unser alter Bekannter Frankie Yale aus Brooklyn kommt zum Begräbnis und wo er schon mal da ist, erschießt er Dean für Johnny.
Oh, ein Begräbnis erschossen.
Nein.
Pietätlos.
Nein, im Geschäft.
Ja, im Geschäft? Ah, so beim Blumenkauf.
Mhm, genau.
Oh.
Die Polizei kann nichts nachweisen. Es war zwar ein Mitarbeiter da, aber der hat auch nichts gesehen. Der war im anderen Raum, weiß er nicht.
Mhm.
Kann er nichts sagen. Sorry, aber blöd halt, ne?
An der Stelle interessant, wie genau das in der Serie Boardwalk Empire dargestellt wird, weil ich glaube,
da kommen diese Leute alle vor. Ich habe es leider nicht gesehen.
Ja. Und ich glaube, der Herr O'Banion kommt genauso zu Tode, nicht?
Ja.
Die haben sich da schon ziemlich an die geschichtliche Vorlage gehalten.
Die nächste Beerdigung ist also die von Dean und sie ist überwältigend. Die Chicago Tribune beschreibt prunkvolle Details vom handgeschnitzten Sarg über die duftenden Blumen bis zu von Kopf bis Fuß in edlen Pelz gehüllten Damen. Mehr als 10.000 Personen sollen an diesem Begräbnis teilnehmen. Für die Blumen allein braucht es 26 Fahrzeuge. Dazu kommen noch 3 Musikkapellen und natürlich eine Polizeieskorte.
Eine schöne Leich, kann man sagen. Also bei uns in Wien würde man sagen, eine schöne Leich.
Absolut richtig. Johnny und Al freuen sich, einen unangenehmen und unzurechenbaren Kollegen losgeworden zu sein. Sie können nicht ahnen, was Deans Tod auf längere Sicht für sie persönlich bedeuten würde. Und während die Polizei sich den Kopf darüber zerbricht, wer Dean O'Banion getötet hat und wie sie es Frankie Yale oder einem der beiden Männer, die ihn begleitet hatten, beweisen können, weiß sein Freund Jaime Weiss genau, wer dafür verantwortlich ist und schwört Rache, weil Jaime braucht natürlich keine Beweise wie die Polizei. Also alle wissen, wer es war.
Mhm.
Nur die Polizei braucht Beweise und Jaime Weiss braucht keine Beweise. Jaime Weiss heißt eigentlich Henry Earl Wojciechowski.
Ein Pole?
Ja. Jeder nimmt an, er sei ein jüdischer Gangster, obwohl er in Wirklichkeit ein sehr frommer Katholik ist. Na, bis auf das alle, du sollst nicht töten und so halt. Man pickt sich ja raus, woran man glaubt.
Ja.
Also, was man befolgen will, auch wenn man fromm ist.
Aber das war im Christentum schon immer so.
Natürlich. Überall, glaube ich.
Das ist mehr so ein Leitfaden. Unverbindliche ja. Empfehlungen.
Wie sein ehemaliger Boss ist auch Jaime sehr leicht reizbar, je zornig und manchmal gnadenlos. Doch im Gegensatz zu Dean hat er sich unter Kontrolle und schafft es meistens, einen kühlen Kopf zu behalten. Er wird nun Deans Nachfolger. Dean wird übrigens manchmal auch Dion genannt, aber offiziell heißt er Dean.
Mhm.
An seiner Seite bleiben Vincent, der Intrigant, Trucci.
Ah, jetzt kommen wir zu den Spitznamen.
Ja, sind ja schon ein paar vorgekommen.
Vince, der Intrigant.
Und naja, Johnny the Fox Torrio hatten wir auch schon.
Ah ja, stimmt, ja.
Al Scarface Capone.
Hm.
Vincent, der Intrigant Trucci und George Bugs Moran. Und jetzt geht's eigentlich erst so richtig los. Die drei wollen den Mord an ihrem Boss vergelten. Erst planen sie einen Überfall auf Al, aber da geht was schief und er entkommt unverletzt. Ein bisschen zittert er, aber körperlich ist nichts passiert.
Das Trepferl von der Stirn gewischt und weitergegangen.
Wenige Tage später haben sie allerdings Erfolg, zumindest beinahe. Am 24. Januar 1925 kommen Johnny und seine Frau Anna gerade vom Einkaufen zurück nach Hause, als ein Kugelhagel ihr Auto durchlöchert. Ihr Fahrer wird am Bein verletzt, bevor die Schützen bemerken, dass ihr eigentliches Ziel schon ausgestiegen war.
Was? Du. Die waren hochkonzentriert.
Du, man weiß es nicht. Sie verwunden Johnny, treffen ihn in Unterleib, Brust und Kiefer. Doch als Bugs Moran ihm den Garaus machen will, kommt er drauf, dass er keine Kugeln mehr hat. Er hält ihm die Waffe an den Kopf, drückt ab und es macht nur Klick.
Bist du deppert.
Daraufhin machen sie sich auf und davon.
Aber Johnny überlebt.
Ja. Al Capone sorgt selbst für Johnnys Sicherheit im Krankenhaus, wozu auch gehört, dass er in seinem Zimmer auf einer Pritsche schläft, um sicherzustellen, dass sein Boss vor weiteren Angriffen geschützt ist. 4 Wochen später schockiert Johnny alle, als er sich vor Gericht im Fall des Überfalls auf die Brauerei von Dino Bennion schuldig bekennt. Das ist das, wo er der von Dean hinterfotzig eingefädelten Razzia in die Falle getappt war. Er erhält dafür eine Haftstrafe von nur 9 Monaten und wird hinter Gittern wie ein privilegierter Gentleman behandelt.
Ja, ein bisschen Urlaub nach dem Attentat, ne?
Ja, aber er hat genug vom organisierten Verbrechen. Im März 1925 ruft er Al zu sich ins Gefängnis, um ihm mitzuteilen, dass er sich aus dem Chicagoer Gaunergeschäft zurückziehen und ins Ausland gehen will. Er macht das auch wirklich wahr und emigriert mit seiner Ehefrau und Mutter nach Italien. Er kommt zwar später wieder zurück und will dann wieder einsteigen, aber das ist relativ unwichtig für diese ganze Geschichte. Al soll sein Nachfolger werden. Der Erbe von Nachtclubs, Bordellen, Spielhöllen, Brauereien und Flüsterkneipen. Ein Imperium, das um die 70 Millionen Dollar pro Jahr einnimmt. Und mir fällt auf, wir haben noch gar nicht gesagt, was diese Beträge eigentlich heute wert wären. Weil ich vergessen habe, nachzuschauen. Aber diesen Betrag habe ich nachgesehen. Was glaubst du, wie viel ist das heute? 70 Millionen Dollar.
Mehr.
Wie viel mehr?
Zehnfache?
Es ist 1 Milliarde 22 Millionen 984.000 Dollar. Also auch wenn wir vorhin von 20.000 Dollar Blumen gesprochen haben, das kann man nochmal mit, ich weiß nicht was, multiplizieren.
Ein ordentliches Bouquet.
Mhm. Auch Al lassen diese Anschläge nicht kalt. Obwohl er selbst als Zeichen seines Status unbewaffnet bleibt, hat er immer 2 Leibwächter an seiner Seite und geht nirgends mehr allein hin. Er ist jetzt eine wichtige Persönlichkeit in der Chicagoer Unterwelt. Die wichtigste eigentlich. Und um seinen Aufstieg zu unterstreichen, verlegt er sein Hauptquartier in eine luxuriöse Suite mit 5 Zimmern im Metropole Hotel. Die kostet 1.500 Dollar pro Nacht.
Moa.
26.000 Dollar heute, laut der Seite in 2013stollars.com.
Pro Nacht.
Komplett irre.
Okay.
Er beginnt sich bei öffentlichen Veranstaltungen zu zeigen, sei es Sport- oder Wohltätigkeitsveranstaltungen, um sein Bild als wichtiges Mitglied der Gesellschaft, nein, noch wichtiger, der Gemeinde zu stärken. Sein politisches Gespür, sein Feingefühl und dieses Sichtbarsein in der Öffentlichkeit macht ihn einzigartig unter den Gangstern.
Ja, er war ein richtiger Celebrity.
Mhm.
Die Zeitungen haben ihn auch geliebt, zum Teil.
Absolut, zumindest eine gute Zeit lang.
Ja.
Im Dezember 1925 besucht Al mit seinem Sohn Sonny New York, da das Kind wegen einer chronischen Ohrenentzündung operiert werden muss. Sonny ist und bleibt sein einziges Kind übrigens, zusammen mit seiner Frau May zumindest, aber es ist auch kein uneheliches Kind bekannt. Und das ist vermutlich wegen der Sache mit der unbehandelten bzw. zu spät viel zu spät behandelten Syphilis so.
Mm.
Aber es ist ja praktisch, dass er mit Sunny nach New York reist, weil diesen Besuch kann er gleich nutzen, um einige Geschäfte mit seinem alten Boss und Kumpel Frankie Yale abzuwickeln. Thema ist Whisky, der über die Grenze von Kanada in die USA geschmuggelt werden muss. Es ist anscheinend einfacher, Whisky nach New York zu bringen als nach Chicago, wobei beide jetzt nicht weit von der Grenze entfernt sind. Jedenfalls wollen sie jetzt besprechen, wie sie etwas von Frankies Whisky in den Westen transportieren können. Ist ja immer noch alles illegal, Prohibition, immer noch fett am Laufen.
Ja, Kapitalverbrechen eigentlich. Ich meine, du wirst Im Zweifelsfall geht es da dann um Leben und Tod, wenn die Polizei mal erscheint.
Wenn sie es dir beweisen können. Hm. Und das mit den Beweisen ist im Fall dieser Männer so eine Sache. Sie besuchen eine Weihnachtsfeier im Adonis Social and Athletic Club, was ein sehr schicker Name für eine Kneipe in Brooklyn ist, finde ich. Klingt mehr so nach Herrensauna. Frankie erhält eine Warnung. Sein Rivale Richard Pegleg Lonergan will die Party angeblich mit einer Gruppe Schläger stürmen. Daraufhin will Frankie absagen, aber Al sagt, nein, lass uns da hingehen. Ich habe schon einen Plan. Und so ergibt es sich, dass Richard Holzbein Lonergan und seine Männer gegen 3 Uhr morgens in den Club kommen. Und so schnell können sie gar nicht reagieren, haben Als Männer schon Schweizer Käse aus ihnen gemacht. Ich habe ein paar so alte Begriffe einbauen müssen, wie man halt in alten Filmen oder Romanen so sagen würde. Als Al Anfang 1926 nach Chicago zurückkehrt, hat er Grund zum Feiern. Nicht nur hat er sich in New York einen Namen gemacht, sondern auch noch einen echt guten Whisky-Deal abgeschlossen. Aber die Glückssträhne hält nicht lang an. Im Frühjahr wird er schon verdächtigt, für den Tod eines jungen Staatsanwalts verantwortlich zu sein, der sich in den Kopf gesetzt hatte, ihn dranzukriegen. Obwohl er selbst auch mit Schmugglern verkehrt hat und gar nicht so wahnsinnig integer war.
Aha.
Aber jetzt ist er tot und das bringt viele Menschen auf beiden Seiten des Gesetzes gegen Al Capone auf. In Ermangelung handfester Beweise lassen Polizisten ihren Frust an und in seinen Bordellen und Flüsterkneipen aus. Es gibt zahlreiche Razzien und sogar Brandstiftungen. Daher versteckt sich Al, bis sich die Gemüter wieder etwas beruhigt haben. An die 300 Polizisten sollen im ganzen Land, sogar in Kanada und Italien, nach ihm suchen, während er zuerst in Chicago selbst und dann bei Freunden in Michigan Zeit hat, um über sein Verhalten nachzudenken.
Hausarrest.
Ja, Hausarrest schon, aber sie finden ihn halt nicht. Also wieder sehr klug eingefädelt. Er beginnt sich als eine Quelle des Stolzes für die Gemeinde italienischer Immigranten zu sehen, als einen großzügigen Wohltäter und die oft einzige Person, die ihnen helfen kann. Beschäftigt er nicht Tausende von Menschen? Gibt er ihnen nicht alles, was sie zum Leben brauchen? Ja, okay, es ist Schmuggelei und Alkoholbrennen, Gewaltverbrechen, das meiste, wofür sie bezahlt sind, illegale Tätigkeiten, aber hey, immerhin bietet er ihnen eine Beschäftigung und Bezahlung. Er beginnt aber auch ernsthaft darüber nachzudenken, sich aus der Welt der Kriminalität und Gewalt zurückzuziehen. Zumindest für sehr kurze Zeit.
Mhm.
Als ersten Schritt in die neue Richtung stellt er sich nach 3 Monaten freiwillig der Polizei. Die Behörden haben nicht genügend Beweise, um ihn wegen des Mordes vor Gericht zu stellen, also kommt er da sehr fein wieder raus. Als nächsten Schritt bietet er Jaime Weiss ein sehr profitables Geschäft im Tausch für den Frieden an. Jaime lehnt ab und erlebt den nächsten Tag nicht mehr in seiner Gänze.
Das hast du glänzend formuliert.
Dankeschön. Jaime wird im reifen Alter von 28 Jahren vor Schofields Blumenladen zusammen mit 2 oder 3 anderen in einem Kreuzfeuer aus Maschinenpistolen und Flinten erschossen. Genau dem Blumenladen, in dem zuvor bereits Dean O'Banion getötet worden war. Natürlich steht Al unter Verdacht, aber weder ihm noch seinen Leuten kann die Tat nachgewiesen werden. Er hält eine vielbeachtete Friedenskonferenz ab, in der er an die anderen dort versammelten Gangster appelliert, die Gewalt sein zu lassen. Es solle keine weiteren Schlägereien oder Morde geben und vergangene Morde sollten nicht gerächt werden. Das hält immerhin ungefähr 2 Monate an, doch dann wird im Januar 1927 einer seiner besten Freunde ermordet. Al ist untröstlich. Er denkt laut darüber nach, in Rente zu gehen und lädt sogar eine Gruppe Reporter zum Essen ein, um seinen Ruhestand anzukündigen. Allerdings kann davon noch lang keine Rede sein.
Okay, Ruhestand.
Mhm.
Wie alt ist Al Capone jetzt?
28.
Mhm. Ja.
Ja.
Na gut, aber er hat ja ein erfolgreiches Startup, kann man sagen, das einiges einbringt. Man kennt es ja, auch Menschen in unserem Alter könnten sich eigentlich...
Startup würde ich es nicht nennen, er ist ja in ein funktionierendes, laufendes Geschäft eingestiegen.
Ja, also es war schon gestartet, es war ein Up.
Es, ja, nur ein Up, genau. Er widmet sich seinen beiden großen Leidenschaften, der Musik und dem Boxen, nun intensiv. Er war immer schon ein großer Fan der italienischen Oper und weitet das nun auf die Welt des Jazz aus. Mit der Eröffnung eines Ablegers des berühmten Cotton Club aus New York, den sein Bruder Ralph hier in Cicero leitet, kann Al einige der besten Jazzmusiker seiner Zeit anlocken und fördern. Das ist etwas, das immer wieder vorkommt, wenn ich über ihn lese, dass es ihm ziemlich wurscht ist, woher jemand stammt und wie er aussieht. Im Gegensatz zu vielen anderen italienischen Gangstern oder generell Menschen seiner Zeit ist er anscheinend nicht großartig rassistisch. Er heiratet eine Irin, ist mit einem Juden gut befreundet und liebt die Musik seiner schwarzen Jazzmusiker.
Mhm.
Einmal bittet er den Klarinettisten Johnny Dodds eine Nummer zu spielen, die der aber nicht kennt. Dann nimmt Al einen 100-Dollar-Schein, reißt ihn in der Mitte auseinander und sagt Dodds, dass er die andere Hälfte bekommt, wenn er das Stückel spielen kann. Findest du, ist das ein guter Deal für heute 1700 Dollar?
Ja. Ja. Wenn es nur ein Stück ist, dass ich... Und vor allem, ich meine, diese Leute damals haben das können einmal ja hören müssen.
Aber ich hätte auch Angst, wenn ich es dann spiele, dass es ihm doch nicht gefällt und dass ich nicht nur die zweite Hälfte nicht wiedersehe, sondern auch den morgigen Tag.
Die zweite Hälfte meines Lebens nicht wiedersehe.
Ja, genau.
Ja.
Al legt immer größeren Wert darauf, auch mal aus Chicago wegzukommen, wo er sich nicht mehr so richtig sicher fühlt. Außerdem ist das Wetter in Florida doch viel angenehmer als in Illinois. Er ersteht ein kleines Haus, 14 Zimmer, im spanischen Stil, das er durch starke Mauern und Türen immer mehr zu einer Festung ausbauen lässt. Dadurch fällt er einem Beamten der Finanzbehörde auf, der prompt jemanden dazu abstellt, Als Einkommen- und Ausgabenrechnung zu überprüfen. Eine große Aufgabe. Trotz seiner verschwenderischen Art, mit dem Geld umzugehen, wird alles über Dritte abgewickelt und alle Transaktionen sind natürlich in bar. Ein neuer US-Staatsanwalt für Chicago kommt noch dazu, der Al mit frischer Leidenschaft ins Visier nimmt. Al will sich jetzt als rechtschaffener Bürger von Miami etablieren, schmiedet aber im Stillen Pläne. Denn das Geschäft mit seinem alten Freund Frankie macht mittlerweile mehr Probleme als Freude. Die Whisky-Transporte werden zu oft überfallen, seiner Meinung nach, weswegen er davon überzeugt ist, dass Frankie sie inszeniert. Am 1. Juli 1928, einem Sonntagnachmittag, erhält Frankie Yale in seinem Sunrise Club an der Ecke 14th Avenue und 65th Street einen Telefonanruf. Die Person auf der anderen Seite der Leitung teilt ihm mit, dass etwas mit seiner neuen Frau Lucy und der einjährigen Tochter nicht in Ordnung sei. Frankie steigt sofort in seinen neuen Lincoln Coupé und fährt los, doch kurz darauf hält ein Auto mit 4 bewaffneten Männern neben ihm. Der Lincoln ist zwar gepanzert, aber nicht die Fenster. Als Frankie erkennt, dass er sich in Gefahr befindet, liefert er sich mit dem anderen Auto eine Verfolgungsjagd, bis die anderen aus nächster Nähe das Feuer eröffnen. 2 Schüsse treffen ihn in den Kopf, einer aus einer Schrotflinte, einer aus einer Thompson-Maschinenpistole.
Das haben wir jetzt bei der Tommy Gun.
Genau, das ist das erste Mal, dass so eine Waffe bei einem Bandenmord in New York City zum Einsatz kommt. Wie du schon gesagt hast, besser bekannt sind diese Thompson-Maschinenpistolen, vor allem aus Gangsterfilmen, als Tommy Gun. Oder, was ich auch sehr schön finde, Chicago Piano.
Chicago Piano. Mhm. Das sind diese Maschinenpistolen mit diesem runden Magazin, ja, unten zum Aufstecken.
Genau.
Ja.
Beide Treffer wären übrigens auch allein schon sofort tödlich gewesen.
Ja, gut, die Schrotflinte in den Kopf, da ist der Gewebeschaden
tut nicht wohl, zu groß.
Ja.
Frankie Yale trug zum Zeitpunkt des Mordes einen Diamantring mit 4 Karat sowie eine Gürtelschnalle mit seinen aus 75 Diamantsplittern geformten Initialen. Al Capone soll angeblich solche Schnallen gern verschenkt haben, ausschließlich an Personen, die er sehr bewundert. Wie dem auch sei, es gibt ein paar Verdächtige und man nimmt an, dass diese Männer auch 7 Monate später an dem Valentinstagsmassaker beteiligt sind. Unter anderem, weil eine der Maschinenpistolen, die bei dem Massaker verwendet werden, später ballistisch mit diesem Mord in Verbindung gebracht werden kann. Frankie Yales Mörder werden allerdings nie offiziell identifiziert. Sein Begräbnis ist eins der beeindruckendsten Gangsterbegräbnisse der amerikanischen Geschichte. Und wir haben hier schon ein paar grandiose gehabt.
Ja, mit schönem Blumenschmuck.
Na, pass auf. Tausende finden sich in den Straßen von Brooklyn, um die Prozession zu beobachten. 38 Autos werden benötigt, um den Blumenschmuck zu befördern, während die Trauergäste in 250 Cadillac-Limousinen fahren. Frankie liegt in eleganter Abendgarderobe in seinem silbernen Sarg im Wert von $15.000. Ich rechne das jetzt nicht auf heute um, weil ein sonst muss ich, glaube ich, schreien. Auf dem Holy Cross Cemetery angekommen, gibt es noch ein Riesendrama, als zwei verschiedene Frauen behaupten, die trauende Witwe zu sein. Aber du, ich meine, es war ja von seiner neuen Frau die Rede. Vielleicht sind beide trauernde Witwen, nur von der einen hat er sich halt schon getrennt. Al Capone ist klar, dass die Prohibition, die so viele Probleme mit sich bringt, schon allein der enorme Anstieg der Kriminalität, was ihm persönlich ja nicht stört, schließlich hat sie ihn groß gemacht, aber dass diese Zeit nicht ewig andauern kann. Noch ist er der Boss, der größte Gangster von Chicago, wenn nicht überhaupt der Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn auch nicht mehr lange. Aber hier machen wir nächste Woche weiter, weil es gibt rund um den Valentinstag eine Doppelfolge, nur damit sie nicht zu lang wird. Ihr müsst euch also noch ein kleines bisschen gedulden.
Damn. Al Capone, schon viel gehört, bisschen was gelesen.
Ja, du weißt sehr viel über ihn. Ich habe immer das Gefühl, ich kann dir eh nichts mehr erzählen.
Na, das stimmt eigentlich nicht. Ich habe sehr viel über Al Capone mitgenommen aus der Serie Boardwalk Empire, die sehr empfehlen kann, zumindest Leuten, die keine schwachen Nerven haben. Schön geht's nicht immer zu, aber ich finde es sehr interessant und gut gemacht.
Ja,
spannend.
Muss ich mir jetzt auch mal anschauen.
Und die, ich glaube, zumindest die Pilotfolge hat Martin Scorsese Regie geführt.
Na, schau an. Gut.
Und Steve Buscemi spielt die Hauptfigur. Und
der ist super.
Eine seiner besten Rollen.
Ja, aber damit wir jetzt nicht so wieder in die Welt hinausgehen müssen.
So hast du noch gangstermäßig? Ja, wieso nicht? Wieso nicht, dass Gangster wieder in die Welt hinausgeht? Ein bisschen Selbstvertrauen, aber auch Paranoia, dass jemand von hinten.
Ja, eben. Hast du noch eine Frage für mich vielleicht?
Wir hatten lustige Gangsterspitznamen hier. Ja. Also der Intrigant, der Fuchs und so weiter. Was glaubst du, was wäre dein Gangsterspitzname?
Ich weiß nicht, kann man sich die wirklich selbst geben oder muss man die von jemand anderem bekommen?
Also ich weiß nicht, mein Gangsterspitzname, und ich glaube, du wirst mir zustimmen, wäre wahrscheinlich Leo der Schwätzer Torisser.
Großartig.
Das Plappermaul.
Das Plappermaul. Na, aber Plappermaul, Schwätzer finde ich besser in dem Fall, weil Plappermaul klingt so, als ob du der Polizei alles verraten würdest.
Ja, natürlich.
Würdest.
Also da würde ich mich nicht lang halten.
Also als ich noch rote Haare hatte, würde ich ganz klar sagen, irgendwie Franny die Hexe, Singer oder sowas.
Franny the Witch.
Aber jetzt mit den kurzen Blonden im Gegensatz zu den langen Roten tue ich mir wirklich schwer.
Franny das Püppchen.
Das
Ganz schrecklich. Aber so haben die Leute gesprochen. Zumindest in den Gangsterfilmen.
Naja, wie du merkst, haben sie es auch tatsächlich.
Puppe.
Ich
würde nicht gern Puppe genannt werden. Eine Puppe ist ein Gegenstand mit einem hohlen Kopf.
Ja, absolut richtig.
Ja.
Aber es gibt doch auch diese Gruselpuppen, Annabelle und so. Also von dem her nehme ich es an. Franziska, Franny die Puppe, Singer.
Und Leo der Schwätzer, Torisser.
Sehr schön.
Ja, aber geht's weiter? Dann
McFluff würde ich dann. Ich meine, McFluff ist ja auch schon ein Spitzname.
Ah ja.
McFluff die Wolke, Singer.
Tja, ja, hat schon einige Wölkchen hier im Studio auch hinterlassen.
Ja, ist alles voll mit weißem Flausch.
Aber er war ganz brav.
Oder natürlich McFluff, der Kleffersinger, geht auch.
Ja, aber es hat sich nicht gerührt. Ist ganz,
nein, nein.
Ganz brav hier auf den Tisch gelegen.
Ja, dann danke ich dir. Wir sehen uns und beziehungsweise hören uns alle nächste Woche wieder, wenn es dann tatsächlich ans Valentinstagsmassaker geht.
Romantisch.
Ja, deswegen machen wir es nach dem Valentinstag erst.
Hm.
Genau. Ergibt Sinn, oder? Ja.
Das ergibt Sinn.
Ja. Ich stelle die Frage am Freitag auf Instagram und wir freuen uns über eure persönlichen Spitznamen.
Unbedingt.
Bin schon sehr gespannt, wie ihr heißen würdet in den 1920ern als Teil des Chicago Outfit. Wenn ihr Komplize, Komplizin werden wollt, dann freue ich mich natürlich sehr darüber. Eure Unterstützung ist das, weswegen es diesen Podcast nach 4 Jahren immer noch gibt. Link gibt's in der Episodenbeschreibung. Und herzlichen Dank an wieder 2 neue Komplizis, in diesem Fall Christopher H. und Stephanie M. Bis zum nächsten Mal.
Bussi, Baba.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen. Bei Liebesgeschichte gehen wir der Entwicklung der menschlichen Sexualität auf den Grund. Unterhaltsam, lehrreich und im besten Sinne des Wortes tabulos stellt Franziska Singer, das bin ich, jede Woche die Frage, wer, wann, mit wem und wie? Wer Liebesgeschichte überall, wo es Podcasts gibt.